Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung.
Servus Martin, guten Morgen.
Hallo, grüß dich Horst, freut mich sehr, dass du Zeit gehabt hast für den Podcast. Und dann starten wir einfach mal gleich. Stell dir kurz einfach vor, wer du bist und wie du quasi zu dem ganzen Thema Fotografie gekommen bist.
Okay, ist relativ einfach in meinem Fall. Also Horst Staschny heiße ich. Wohnen tue ich derzeit in Thalheim bei Wels, gebürtiger Salzburger. Aufgewachsen in einem winzig kleinen Dorf in Pinzgau, nämlich in Bruck an der Großglocknerstraße. Und wie ich zur Fotografie gekommen bin, das hat sich eigentlich automatisch dadurch ergeben, dass meine Eltern, gegründet von den Großeltern, schon ein kleines Fotogeschäft gehabt haben. So ein typisches Porträtgeschäft mit Passbüdel, Hochzeitsfotos und solchen Sachen halt. Damit ist natürlich ein Weg vorgegeben, was die Fotografie anbelangt. Aber es gibt natürlich sehr viele andere Zugangswege zur Fotografie. Und diese Zugangswege sind natürlich sehr, sehr verschieden von Mensch zu Mensch. Das Schönste ist natürlich, wenn man die Begeisterung mitbringt zur Fotografie und der Liebe entwickelt und glaubt, dass es also das wirklich das Hobby ist, das einen dann beruflich auch lebenserfüllend begleiten kann.
Wie war das bei dir vom Geschäft? War es damals so, dass du gesehen hast, hey, von dem kann ich erleben, oder war das am Anfang überhaupt nicht wichtig? War es einfach wirklich so, das Hobby zum Beruf machen?
Es war damals in den 50er Jahren, das heißt also, der Weltkrieg war noch nicht allzu lang weg. Und meine Eltern, ich bin das einzige Kind meiner Eltern, waren natürlich bedacht, du musst einmal das Geschäft übernehmen, weil das Geschäft, das hat uns über den Krieg gebracht, das ist was Sicheres. Mein Wunsch wäre eigentlich in eine andere Richtung gegangen. Ich wollte weiter studieren und so weiter, aber es hat bei uns auch in der Gegend überhaupt keine Mittelschule gegeben und waren also auch damals die finanziellen Mittel überhaupt nicht dafür. Die waren nicht vorhanden dafür. Und so bin ich eben in die Fotografie reingewachsen, allerdings auch schon mit quasi hineingelebt. Und meine ersten Erfahrungen waren ja schon sehr, sehr früh. Wenn ich gesehen habe, dass ein bildender Entwickler das und so sich schon langsam herausbildet, und das hat mich natürlich fasziniert.
Das glaube ich. Vielleicht ganz kurz, fotografierst du nach wie vor nur analog oder fotografierst du nur mit digital? Oder macht das eine irgendwie mehr Reiz aus als das andere?
Es hat beides natürlich seinen Reiz. In der Praxis fotografiere ich fast nur mehr digital. Es ist schon ein bisschen schwierig, einerseits jetzt die Ausbeute entwickeln zu lassen und so weiter. Ich habe zwar noch eine Dunkelkammer, aber ehrlich gestanden scheue ich mich davor, dass ich mir die ganze Prozedur antue mit der ganzen Giftmischerei und so weiter. Ja. Und heutzutage gibt es ja die gute Software schon, wenn man wirklich will, dass man quasi normales, früheres Filmgeschehen nachvollziehen will, dann kann man das eigentlich in der Software heutzutage sehr, sehr schön nachbilden.
Also hauptsächlich digital. Okay, digital. Dann quasi wieder ein wenig zurück. Also nachdem du ein bisschen so in den Dunkelkammertopf reingefallen bist, wie ist dann weitergegangen?
Dann ist natürlich das Fotografieren gekommen, und durchs Fotografieren erlernt man nämlich wenigstens eines, dass man beobachten lernt. Und man sieht die Welt mit anderen Augen, glaube ich. Und man sieht sehr viel mehr Schönheiten, man sieht sehr viel mehr Kritisches auch, und man beobachtet einfach genauer. Und das Ganze dann festzuhalten, ist dann der zweite Schritt dazu, denn man möchte Schönes oder Kritisches oder Interessantes eben festhalten, sodass man sich daran wieder erinnert, wenn man später darauf zurückkommt.
In welchem Alter, also wie alt warst du da damals, wo du dann so gemerkt hast, das ist so das, was dir eigentlich taugt, die Momente festhalten?
Ach, das hat schon sehr früh angefangen, mit 10, 12 Jahren oder sowas.
Also nur nicht, wo du wirklich quasi gearbeitet hast, sondern es war wirklich nur der jugendliche Entdeckergeist quasi.
Genau, ja. Ich habe dann 57 habe die Lehre begonnen, eben im elterlichen Betrieb. Und ja, das heißt, also nächstes Jahr wird 60 Jahre, dass ich in meinem Beruf stehe. Also praktisch gemeldet im Beruf stehe.
Wow.
Und ja, ganz normale Ausbildung, Gesellenprüfung, dann natürlich Bundesheer und dann schließlich Meisterprüfung. Und ja, ich war nach meiner Ausbildung zu Hause, also nach der Lehre zu Hause, war ich dann 2 Jahre bei Simonisch in Wien. Simonisch war dort damals die Nummer 1 unter den Fotografen in Österreich und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und hatte vor allen Dingen das Riesenglück, gleich reinzurutschen dann in die sogenannte Industrieabteilung.
Cool.
Und das war damals mehr oder weniger das, was man heute mit Werbefotografie bezeichnet.
Wie war es
Und
damals so, dass, wenn man von so einem kleinen Dorf kommt, dass man gleich zu so großen Fotografen kommen kann? War das leicht oder war das
ja,
eher Zufall?
nein, das war nicht Zufall. Ich habe mir das einfach in den Kopf gesetzt und ich bin einfach dorthin gegangen zu ihm, zum Simonischen, und habe gesagt: Machen Sie mal, ich will noch was lernen und ich möchte mir was abschauen von Ihnen. Und in der Zeit habe ich eben die Meisterprüfung gemacht, auch bei ihm und so weiter. Nur muss man sich vorstellen: In der damaligen Zeit waren die ernstzunehmenden Fotografen, also die sogenannten großen Fotografen, sehr, sehr rar. Und aber auch sehr, sehr groß, denn der Simonis hat zum Beispiel 45 Mitarbeiter gehabt. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen heutzutage. Und er hat auch autark mehr oder weniger alles bearbeiten können. Es war ein Farblabor da, ein Schwarz-Weiß-Labor sowieso. Es hat ein Porträtstudio gegeben. Er hat damals, was weiß ich, die ganzen Präsidenten und Minister und so weiter fotografiert. Und natürlich gab es auch dann eben die technische Abteilung. Und ich bin nach 2 Monaten da schon fort reingeschmissen worden, wie ein Frosch ins Wasser zum ersten Mal, und habe also gearbeitet wie ein Viech, jeden Tag bis Mitternacht und darüber hinaus. Aber ich habe damals wirklich den Schub in die Werbefotografie gekriegt und damit auch eine unheimliche Erfahrung gesammelt.
Zum Arbeiten war das jetzt rein nur quasi unter Anführungszeichen die Kamera bedienen oder war die Nachbearbeitung, also Dunkelkammer hast du das auch gemacht oder war das aufteilt?
Naja, Nachbearbeitung hat es nur in Form von Retusche gegeben. Und man hat damals auch die Negative nur retuschiert. Hat es aber Spezialisten gegeben, die sogar auf dem dünnen Negativmaterial geschabt haben. Und das musste man natürlich damals noch alles lernen, das ist ganz klar. Aber war eine interessante Zeit. Man hat sich dann nur so helfen können. Ganz am Anfang hat es ja auch noch nicht einmal maskierte Color-Negativfilme gegeben, so wie man es heute ja durchaus gewohnt war, oder zuletzt, zuletzt im Filmzeitalter gewohnt war, sondern da hat man eben künsteln müssen, wenn man zum Beispiel jetzt irgendein Produkt auf einmal machen musste, wo ein dunkles Blau neben einem hellen Gelb gelegen war. Da hat man erstens mal schon bei der Aufnahme gekünstelt, dass man das Gelb nicht so sehr stark ausleuchtet wie das Dunkelblau, was manches Mal wirklich sehr schwierig war. Und dann hat man eben gekünstelt, indem man meistens dann Color-Negative-Filme überbelichtet hat und sie kürzer entwickelt hat und sie so gespielt hat, dass man die Gradation eben runtergedrückt hat auf eine weichere Gradation, die man noch eher bearbeiten konnte dann am Farbpapier. Das waren damals eben die Schwierigkeiten und ich kann mich noch gut erinnern, es war 1963, da hat es zum ersten Mal einen maskierten Film gegeben. Wir haben früher bei wichtigen Sachen selber maskiert, also umkopiert, gesandwicht und so weiter, wie es halt üblich war. Ja. Sehr komplizierte und sehr langwierige Arbeit. Und dann gab es zum ersten Mal einen maskierten Film. Das war ein großartiger Sprung in der Fotografie. Naja, und dann die weiteren Sprünge waren eben dann die Empfindlichkeit des Filmmaterials, Denn 17 DIN, also 40 ASA oder ISO, waren damals der
Oh
Standard.
yeah. Und heutzutage reden wir von, oh, meine Kamera kann nur 6400.
Richtig.
Ja.
Und die ganz tollen, hochempfindlichen Filme, die im Laufe der Jahre rauskommen, haben also dann schon 1000 ISO gehabt, beziehungsweise ASA und so fort. Die haben natürlich dann eine Verbindung gehabt mit sehr grobem Korn, das dann auch wieder feiner geworden ist und so weiter.
Mit was habt ihr im Studio fotografiert?
Im Studio, also was die technische Fotografie anbelangt, war natürlich DIA-Material nach wie vor das Ausgangsmaterial. Und beim DIA-Material hat man natürlich, wie man ja bis zuletzt gewusst hat, nur einen relativ kleinen Belichtungsspielraum. Das waren also, sagen wir, 4 bis maximal 6 Blenden von dunkelsten bis zum hellsten hin und man musste also sehr genau belichten. Und diese Belichtungen haben also im Kleinbild hat man sich damit geholfen, dass man das Bracketing eingeschalten hat, später dann, sodass also die Kamera 3 verschiedene Belichtungen gemacht hat, die gemessene, eine drunter, eine drüber. Früher hat man natürlich dann auch in der Studiofotografie immer wieder mehrere Belichtungen gemacht, um sicher zu gehen. Denn manches Mal ist der Aufwand für eine Aufnahme sehr, sehr groß. Und wenn man da jetzt nur einmal abdrückt und es ist dann schief gegangen, dann ist das natürlich eine sehr, sehr unangenehme Angelegenheit.
Wie weit war Polaroid quasi damals schon da?
Polaroid war praktisch dann der Belichtungsmesser in der späten
Genau,
Zeit.
ja.
Nur vorher hat man sich auch noch damit geholfen. Wenn man noch weiter zurückgeht, am Anfang gab es ja auch diese Elektronenblitze in dieser Studioform noch nicht, wie wir es heute völlig gewohnt sind im Studio. Und man hat zum Beispiel mit Einschraublampen gearbeitet, die einmal abgeblitzt haben. Die haben die Größe von normalen Glühlampen gehabt, die man auch in einen E27 Sockel eingeschraubt hat. Und es hat also ein Auslösegerät gegeben mit Synchronisierung mit der Kamera. In diesem Fall eben nicht gerade X, sondern der M-Kontakt.
Okay.
Denn es wurde ja vorgezündet und dann ging erst der Verschluss auf. Und dann waren allem für die damalige Zeit sehr teuer 10 Schilling bei einem Schuss schon weg. Denn so viel hat so ein Lamperl gekostet. Und man hat sich dann so geholfen, dass man zum Beispiel das meiste ist in 13x18 fotografiert worden am Diamaterial, dass man zwei 13x18 Kameras übereinander montiert hat mit verschieden eingestellter Blende. Und so hat man wenigstens mit einem Schuss
Zwei Fotos gehabt,
zwei
ja.
es kommt verschiedene Belichtungen.
Oh yeah.
Es waren abenteuerliche Geschichten.
Was war sonst noch in der Zeit technisch, was du so dran erinnerst und du denkst, ach du meine Güte, wie haben wir früher gearbeitet und was haben wir jetzt für einen Luxus?
Naja, ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich wurde gerufen, an die ohne in die Prosektur und da musste ich also eine Aufnahme machen von einem sehr kleinen Gegenstand. Das war gar nicht eine Prosektur, sorry. Das war an einem Patienten. Es sollte der Schnitt einer Lymphografie, also da, wo man also die Haut ein paar Millimeter öffnet und das Lymphgefäß dann herausnimmt und abbindet, um es dann entsprechend weiter zu behandeln. Und das sollte auf einem 9x12 großen Diapositiv sehr, sehr groß abgebildet werden. Hat nämlich bei Kongressen damals noch großformatige Dias projiziert. Denn ein Kleinbild-Dia wäre oftmals von der Qualität her gar nicht so gut gewesen. Naja, und wenn man sich sowas vor Augen hält, da hat man eine Kamera, 9x12 Kamera, mit einem Auszug von 120 Zentimetern. Damit man auf diese Größe kommt, entsprechend. Das war das 165 mm Objektiv. Und man sieht dann also nicht nur alles ziemlich groß auf der Mattscheibe mit einem winzig kleinen Schärfenbereich, sondern wenn Sie die Person zum Beispiel mit dem zwar einigermaßen fixierten Fuß dann doch ein bisschen rührt, dann ist 1 mm Rühren da oben schon 1 cm. Und dann muss man natürlich sich ausrechnen, entsprechend Leitzahl von so einem Glühbirnerl bzw. Blitzbirnerl, wie groß der Verlängerungsfaktor ist und wie der die Leitzahl verändert, sodass man auf die richtige Belichtung kommt.
Ah, hört sich total
Das ist schon ein
entspannt
bisschen
an.
Arbeit. Und da kommt also die Theorie der Ausbildung dann schon sehr zugute. Das
Oh
sind
ja.
Spielereien, an die man sich heute sehr gern erinnert, aber in der digitalen Fotografie eigentlich schon richtig belanglos geworden ist.
Ja, aber hätte da
Guckt
geht man
halt einmal
hin,
drauf und schaut einmal, ob
schaut
das
genau.
eigentlich hinhaut, und sonst hat man einen derartig großen Belichtungsspielraum, dass man eigentlich nichts mehr verhauen kann.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wahnsinn. Wie ist denn weitergegangen bei dir, nachdem du so quasi in den Industriebereich reingerutscht bist?
Ich habe damals das ungewöhnliche Angebot gekriegt, von Kodak Rochester für ein Jahr rüberzugehen nach Rochester als Fotograf. Konnte das aber leider nicht wahrnehmen. Gesundheitszustand meiner Eltern war sehr, sehr niedrig. Mein Vater ist kriegsversehrt heimgekommen. Und okay, so bin ich dann also nach Hause nach diesen 2 Jahren Simonis und habe dann im Pinzgau drinnen angefangen, quasi als einer der ersten im Land Salzburg mit Farbausarbeitung. Und ich habe meine Dias selber entwickelt und ich habe versucht, an die Industriefirmen ranzukommen, die damals auch nicht sehr dicht besiedelt waren. Aber ich habe für Blitzer Skifabrik in Mittersill, habe also ein paar Jahre lang die Jahreskataloge gemacht. Ich habe für Stiegelbier Salzburg fotografiert und weiß nicht dafür was. Erste Firma war eine Firma Schatzmann, eine Schokoladefabrik, die es halt auch nicht mehr gibt. Und so ging halt das dahin und hat mir Spaß gemacht.
Zum Thema Spaß, was macht die oder was hat für die den Beruf des Fotografen ausgemacht? Was war so das, was du sagst, genau deshalb war ich Fotograf oder genau deshalb da die jetzt Junge sagen, werd's Fotograf, weil XY.
Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, erstens einmal natürlich die Liebe des Abbildens klingt jetzt sehr geschraubt, aber die Schönheit im Bild ist eigentlich das, was mich sehr fasziniert hat und versucht habe, immer wieder einzufangen. Und damit hängt da zusammen, wie man die Bilder aufteilt, wie man sie einteilt, wie man einfach die Proportionen sieht und so weiter. Das hat mich schon immer fasziniert. Das war das eine. Und das zweite ist, wie ich zuerst geschildert habe, hat es ja ziemlich große Schwierigkeiten gegeben beim Fotografieren und jeder einzelne Auftrag war wieder eine neue Herausforderung fürs Fotografieren. Und diese Herausforderungen anzunehmen, das war immer wieder interessant. Und ich habe damals von Bruck aus immer wieder auch Reisen gemacht. Ich bin sehr früh schon Mitglied in der Eurofot gewesen. Das war die erste europäische Fotografenvereinigung. Und die hat den Vorteil gehabt, dass man einfach Fotografen, Kollegen besuchen konnte, egal wo, im In- und Ausland. Und ich habe damals schon angefangen, sehr viel herumzureisen. Und wenn ich in irgendeiner Stadt gekommen bin, habe ich mir das Telefonbuch hergenommen und habe mir angeschaut, aha, den Namen kennst. Und bin reingegangen und habe gesagt, hör mal, ich bin der und der, mich interessiert dein Unternehmen, lass mich da ein bisschen reinschauen. Und man sieht da fast in jedem Betrieb irgendwas, was einen interessiert, was interessant. Und man sieht die Fotos, man sieht, wie sich der selber bloggt, zu einem Resultat zu kommen. Und das ist einfach eine schöne Geschichte.
Wie wichtig ist für dich generell so der Austausch unter Fotografen oder wie hältst das du, dass du dein Wissen weitergibst oder hältst das du zurück und sagst niemand was?
Na, ganz im Gegenteil. Und zwar kann ich das sogar wirklich ernsthaft begründen dadurch, ich habe an 2 Schulen in Kalifornien unterrichtet. Das eine war das Art Center College of Design. Da ist die Fotografie nur ein Sektor an der Schule. Das sind hauptsächlich die Industrial Design Leute, die da sehr gefragt sind. Und das zweite war das Brooks Institut in Santa Barbara. Und das ist eine der umfassendsten Schulen, die ich kenne auf der Welt. Es gibt fast nichts, das man dort nicht gelehrt bekommen kann oder lernen kann. Und ich muss sagen, es ist großartig. In Amerika ist das System für Studenten ein völlig anderes als bei uns. Denn drüben kostet eine Schule dieser Art zu besuchen sehr viel Geld. Ich war in den 90er Jahren dort und habe dort unterrichtet und da hat man zum Beispiel im Art Center nur Schulgeld. Das andere musste man beibringen, das Material und so weiter. $18.000 bezahlt. Und
Im Semester oder im Jahr?
nein, im Jahr, ja, für
Okay,
zwei
nein,
Semester,
tausend,
ja.
ja.
Und bei Brooks waren das $12.000. Nur wenn man bedenkt, dass man dann trotzdem in Kalifornien, du brauchst ein Auto, sonst bist du aufgeschmissen, du brauchst dein Equipment, du brauchst eine Kamera, du brauchst Filme, du brauchst Papier. Was zur Verfügung steht von der Schule, das ist Studio mit Großbildkameras, mit allen Objektiven und so weiter und natürlich Labor. Das
Und
steht zur
da
Verfügung.
merkst du wahrscheinlich, dass die Studenten einfach viel, viel
Die
mehr
Studenten
dahinter
sehen
sind, wahrscheinlich, oder?
diesen Geldeinsatz als Investment und die wollen wirklich für dieses Investment was kriegen. Das war wunderschön, speziell bei Brooks, da habe ich am Campus gewohnt, die haben mir um 2 in der Früh noch angerufen, haben gesagt, du hör einmal, wir diskutieren gerade über die Gaudian, komm her zu uns, da sind wir uns uneinig und so weiter. Und das war einfach toll.
Wie bist du dazu gekommen, dass du da drüben unterrichtest?
Ich bin gern nach Amerika gefahren, das war in den 80er Jahren, also seit den 70er Jahren eigentlich. Und ich habe mich irgendwie in Santa Barbara verliebt und war da mal und habe zufällig Brooks kennengelernt. Und so wie es eben ging, so unkonventionell wie es drüben geht, bin ich da reingegangen zu Brooks in eins der Campus, habe gefragt, was seid ihr für Laden? Und okay, also hat was mit Fotografie zu tun. Und dann haben die gefragt, in welchem Sektor ich arbeite, und haben dann sofort den Professor für Werbefotografie geholt. Mit dem habe ich mich unterhalten und der hat mich gefragt, ganz scheinheilig, ob ich nicht irgendwas zum Vorzeigen habe. Und ich habe damals meinen ersten Kontakt in New York geknüpft oder versucht zu knüpfen und habe so einen ganzen Stoß 6x6 Dias mitgehabt, gerahmt, aber so in Bögen. Und er hat gesagt, ob er sich die ausborgen kann, damit er seinen Studenten zeigen kann. Dann sage ich sowieso. Nach einer halben Stunde ist er ins Hotel rübergekommen, das dort ganz in der Nähe ist, hat er gesagt, geh, komm, ich kann das sowieso nicht so erklären, was da drauf ist, komm rüber und erklär uns ein bisschen was. Und wie ich rübergekommen bin, waren die 6x6 Dias in einem Projektor drinnen und 300 Leute haben gewartet. Weil die Hand druckt und das war mein erster Kontakt zu Brooks.
Oh ja, sehr
Ich bin dann in
cool.
Verbindung geblieben und 6 Jahre später war es eben dann so weit, dass ich eine Klasse übernommen habe und so weiter.
Sehr cool. Warst du dann drüben oder bist du quasi für
Ich
die?
war drüben, ja.
Okay, ja.
Ich war von 1990 an drüben vertreten bis in die 2000er Jahre hinein und habe also drüben über Agent normal fotografiert, aber neben dem Fotografieren habe ich eben an der Schule auch unterrichtet oder an diesen beiden.
Und du hast jetzt gerade gesagt, du bist quasi auf Jobsuche mit Dias unterwegs gewesen. Wie wichtig ist deiner Meinung nach heutzutage, dass man, wenn man sich wo bewirbt oder neue Kunden findet, dass man quasi direkt zu denen hingeht, mit ausdrucken und einer das hinlegt? Ist nach wie vor wichtig oder reicht nur die Webseiten und das passt?
Naja, der direkte Kontakt ist sicher wichtig. Das glaube ich nach wie vor, auch heute. Ich habe das früher so gemacht, dass ich zu einer Firma, die mich interessiert hat, hingegangen bin und habe gesagt, Freunde, schaut her, das und das habe ich als Muster mit, ich kann fotografieren und ich könnte mir vorstellen, für euch was zu tun. Und mein Vorschlag war, gibt es mal einen Auftrag? Wenn euch der Auftrag gefällt, dann salzen. Wenn er nicht gefällt, war es mein Risiko. Ich bin ein einziges Mal auf die Nase gefallen.
Oh ja.
Na, aber ich sehe es auch heute so, die eigene Initiative ist wahnsinnig wichtig. Ich kann mich erinnern, ein Kollege ist mal zufällig eingeladen worden als Fotograf und hat irgendeinen Auftrag gemacht und der hat dann gleich was anderes gesehen im Betrieb, was ihm sehr gut gefallen hat. Er ist heimgegangen und hat selber aus freien Stücken was entworfen, bis wieder hingegangen und hat gesagt, wie gefällt euch das? Und das hat ihnen gefallen und seither fotografiert er für die.
Cool. Also, Eigeninitiative überlegen, den Kunden was
Eigeninitiative ist nach wie vor das
anbieten, ja.
Wichtigste, ja. Zweitwichtigste Geschichte in meinen Augen ist, dass man sich immer wieder beteiligt an Wettbewerben, dass man sich immer wieder auseinandersetzt, was machen die Kollegen. Und nämlich dann eben, wenn es weitergeht, auf internationalem Niveau und schaut, wie das funktioniert. Und das war eine, dann, wie ich später das größere Studio gehabt habe, das, oder überhaupt war das eigentlich immer meine Geschichte, dass ich versucht habe, bei Wettbewerben und Ausstellungen immer aktiv mitzutun.
Was waren so Wettbewerbe, wo du mitgemacht hast? Naja, oder Beispiel, heutzutage, was gibt es für welche?
In Österreich zum Beispiel der Creative Club Austria, der CCA. Und andere natürlich und so weiter. Und wenn man da Erfolg hat und eben seine Medaillen einheimst, ist man automatisch in den ganzen Jahrbüchern drinnen. Und diese Jahrbücher, die werden verteilt an die verschiedenen Agenturen. Und dadurch bekommt man auch Bekanntheit. Und wenn es größer hinausgeht, ins Internationale hinein, dann kriegt man eben auch Anfragen von draußen her. Denn es gibt einen gemeinen Satz, dass die Agentur die beste ist, die sich die meisten Bücher leisten kann, um nachzuschauen, was die anderen machen.
Oh ja. Yeah.
Und ich habe es auch selber erlebt. Ich bin mit einer Broschüre nach New York damals gegangen, die ich den Agenturen gezeigt habe, und es ist mir wiederholt passiert, dass die Art-Direktoren gesagt haben, mein Gott, okay, das ist wunderbar. Darf ich es ganz kurz meinen Kollegen zeigen? Und dann habe ich das mit leichten Knicken zurückgekriegt. Also das ist nur kopiert. Ja.
Okay. So generell der Punkt, dein Stil und deine Herangehensweise an Fotografie, da hat man jetzt eh schon ein bisschen rausgehört. Du hast so Inspiration von Kollegen, von wahrscheinlich anderen Kunstbereichen. Wie bist du da zu deinem Stil gekommen oder zu deinem Look and Feel von den Fotos?
Ich weiß nicht, ob ich eigentlich einen eigenen Stil habe.
oder sagst
du das? Es hat sich meistens so ergeben, dass man sich mit interessanten Leuten zusammensetzt. Einer meiner ersten, als ich nach Linz gezogen bin, der für mich wirklich interessant war, das ist der Sigi Meier. ein verrückter Bursche, mit dem ich jetzt seit über 35 Jahren verheiratet, hätte ich bald gesagt, befreundet bin. Und im gegenseitigen Brainstorming, wenn man ein deutsches Wort verwenden will,
ja, genau,
kommt man da automatisch immer wieder auf Ideen, die man dann eben umsetzt und wo eben Technik, Idee und so weiter sich ergänzen.
Was war so eine verrückte Idee, was dir jetzt so einfällt?
Mein Gott, die ersten Dinge, wenn ich das schon rannehme, man setzt sich zusammen, für Modern Times zum Beispiel haben wir sehr viel gemeinsam gemacht und da ging es mal um Bikinis. Okay, und da ist es uns gelungen, beziehungsweise auch dem Verlag gelungen, dass wir ein relativ teures Model bekommen haben, ein tolles Mädchen. Und nun, was machst du mit so einem Mädchen im Studio? Okay, und dann war die Idee, dass man zum Beispiel als Hintergrund Seide verwendet, die glänzt, insgesamt als Hintergrund und da einen Ventilator dahinter stellt, dass sie die ständig ändert. Und durch diese Bewegung einerseits und andererseits auch durch die Berührung des Models, die dann vorne und direkt mit hineinbezogen wird, diese Geschichten, kommt eine interessante Serie zustande, die ganz cool automatisch sich immer wieder verändert. Oder, mein Gott, man fotografiert irgendwelche interessanten Leute, mit denen man ins Gespräch kommt und die man ins Gespräch bringt und die dann automatisch sie dann irgendwie so ergeben. Oder man geht von vornherein mit einem bestimmten Konzept heran und macht zum Beispiel den Antinori nur auf Polaroid, auf 4x5-Inch Polaroid. Und wenn man ihn dann da entsprechend in Szene setzt oder sich von vornherein schon klar wird, in welche Richtung man gehen will oder was man machen wird, kommt das sicherlich sehr interessant dann raus.
Cool.
Die letzte Arbeit, die ich mit dem Siege zum Beispiel gemacht habe, das war jetzt auch Basis für die Ausstellung in Wien, für die große Ausstellung. In einer Fabrikshalle sind 30 Bilder in der Größe 4x5 Meter und das Ganze in 3D entstanden.
Kurz, wie funktioniert das oder was ist, warum 3D? Ich meine, wir sagen immer zweidimensionale Fotos, was ist die
Naja, das
Technik
war
dahinter?
insofern für mich folgende Herausforderung. Ich habe das Angebot gekriegt in einer leeren Fabrikshalle, die 30 mal 60 Meter ist, und das ist ziemlich viel,
Ja, das ist viel.
auszustellen. Außerdem hat die Fabrikshalle noch einen Nachteil, dass die eigentlich nur Glaswände gehabt hat und Säulen. Also keine richtigen Wände, wo man was dran machen konnte. Und selbst bezogen jetzt auf die Größe waren meine bisher größten Bilder, also 1,5 mal 2 Meter, Briefmarken da drin. Jetzt habe ich zum ersten Mal überlegt, was kann man da machen? Also ich möchte größer gehen, auf 4 mal 5 Meter. Da war das nächste Problem, 4 mal 5 Meter. Fotopapier endet bei 1,5 Meter Breite. Das heißt, man müsste dann die Bilder kaschieren. Das kostet ein Schweinegeld, das habe ich nicht. Und nun habe ich mich erinnert, wir haben eine große Ausstellung von der Fotografischen Gesellschaft im Künstlerhaus gemacht, 2011. Und da haben wir auf 540 Quadratmeter eine Riesenausstellung gemacht, die größte bisher durchgeführte und vielfältigste Ausstellung der Fotografie. Ungefähr 300 Exponate von 155 Fotografen von 1945 bis heute. Das war also wirklich umfassend.
Oh ja.
Und auch Sieges Idee war das wieder, der mir da geholfen hat, das zu gestalten, dass wir, erste Idee war alles schwarz und schwarz, das liebt der Siege. Aber das war einfach finanziell und auch von der Zeit her unmöglich zu machen, denn das musste dann wieder umgestrichen werden und so weiter. Und bei dieser Riesenmenge, das war das gesamte Obergeschoss des Künstlerhauses Wien, war das nicht durchführbar. Jetzt haben wir uns dann auf Weiß geeinigt. Und bei Weiß ging es eigentlich nur darum, nachdem Wände und Plafond weiß waren, dass der Fußboden weiß wird. Weißer Fußbodenbelag, ebenfalls schweineteuer, war nicht drin in unserem, auch die fotografische Gesellschaft hat kaum Geld, wie alle
Wie alle
Gesellschaften.
irgendwie, ja.
Obwohl die immerhin schon 150 Jahre alt ist, aber trotzdem. Und jetzt haben wir dann die Idee gehabt, LKW-Planen zu verwenden. LKW-Planen in Weiß gibt es 5 Meter breit und sind trittfest und sind schwer entflammbar. Also alles das, was man von einem Fußbodenbelag für öffentliche Geschichten verwenden muss. Das gehört ja auch alles
Ja,
betrachtet.
total.
Das ist eine Sache. Ja, und da, an das habe ich mich wieder erinnert. Und dadurch bin ich auf 4 mal 5 Meter gekommen.
Ah,
Habe den
okay.
ersten Versuch gemacht mit LKW-Plane und es hat funktioniert.
Okay.
Und so ging also die Geschichte einmal von der Sache los. Nun, wollte ich unbedingt auf jeden Fall auch was Ungewöhnliches bieten. Und dieses Ungewöhnliche, Großvergrößerungen, Ausstellungen mit Großvergrößerungen hat es schon gegeben. Und ein Jahr vorher hat mich das interessiert, habe mich plötzlich interessiert für 3D-Fotografie. Und 3D-Fotografie-Ausstellungen hat es auch schon viele gegeben, aber immer nur bis zu einer Größe von vielleicht 80, 90 Zentimetern. Aber es hat noch nie eine Ausstellung gegeben in dieser Größe, 4x5 Meter in 3D. Und
Okay.
das war also nur das Hauerl obendrauf.
Ja, das glaube ich. Mit welcher Kamera oder mit welcher Kameras hast du fotografiert?
Man fotografiert da mit zwei Kameras, ähnlich den menschlichen beiden Augen, und hat also da zwei verschiedene Perspektiven, die dann im Computer mit Software dann zusammengemixt werden. Jedoch, diese Computersoftware ist recht und schön, aber es hat da keine Erfahrung gegeben auf diese Größe hin. Und so muss man das dann eigens dann in der Bearbeitung noch berechnen, dass man da zu einem wirklichen Resultat, zu einem guten Resultat kommt.
Braucht man für die Betrachtung irgendwas Spezielles? Also jetzt der Besucher braucht irgendeine Brille oder?
Richtig, eine rot-blaue Brille in diesem Fall.
Was haben die Kameradaten für Pixelauflösung gehabt? Weißt du das zufällig noch?
Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Eines Teils sind Personen fotografiert worden, es sind hauptsächlich Aktfotos gewesen. Und die zweite Geschichte waren aber auch echt interessante und ziemlich profane Stilllifes. Die menschlichen Fotos sind mit Kameras gleichzeitig fotografiert worden, also mit zwei Kameras, die zusammengestellt worden sind, auf einer Plattform und gleichzeitig ausgelöst wurden. Die Stilllifes, und die habe ich fotografiert mit einer also mit zwei Olympus-Kameras, 16 Millionen Pixel und nicht einmal Vollsensor, sondern ein halber Sensor. Aber hervorragende Qualität. Und die Stills habe ich gemacht mit der Hasselblad mit 50 Millionen Pixel und habe diese Einzelkamera eben dann auf dem Stativ verschoben und habe mehrere Aufnahmen gemacht. Aus diesen Aufnahmen habe ich dann das beste Paar herausgesucht, das eben den stärksten 3D-Effekt ergibt. Witzigerweise, auf diese Größe aufgeblasen bei 4x5 Metern, hat man den Unterschied nur, wenn man es wusste, sehr, sehr genau unterscheiden können.
Wirklich?
Wirklich.
Oh yeah.
Nur im wirklichen Detail. Und ich habe mich sogar dazu verstiegen, in diesem Fall wir, da hat der Sieger einen großen Einfluss gemacht und Vorschläge gemacht, dass wir von diesen kleinen Geschichten auch noch Ausschnitte gemacht haben.
Wirklich? Das heißt,
Tatsächlich, ja.
16 Megapixel die Hälfte und dann nur Ausschnitte davon und geht ja auf 4x5 Meter aus.
Wir haben mit 72 dB das dann hochgerechnet und das sind dann ungefähr 500 MB pro Foto gewesen und das hat vollkommen ausgereicht.
Sehr cool. Was habt ihr da für bei 4x5 Meter für einen Betrachtungsabstand gehabt bei den Bildern, so grob?
Das war eben eins der witzigen Geschichten, denn die sogenannten Gurus in der Stereofotografie, da muss ich der Hermine Raab in Wien, die zur Fotografischen Gesellschaft dazu gehört und dort Vizepräsidentin ist, heranziehen, die mir da auch sehr geholfen hat. Die hat gesagt, also du wirst einen Abstand brauchen von ungefähr drei Diagonalen des Bildes. Also einen Abstand von, sagen wir wirklich, zwischen 12 und 15
Genau,
Meter.
fast 15 Meter, ja.
Die Praxis hat was anderes erbracht. Du kannst auf das Bild zugehen, bis fast anstoßt, aber
Nein.
jetzt hast du dabei den Eindruck, dass du selber schon angestoßen
Okay,
wirst.
sehr cool.
Und es hat manche Bilder gegeben, wenn man da neu rangegangen ist, dann ist die Person, die da drüber war, schon fast über dich rangekommen.
Wow, sehr cool.
Nicht immer ganz unangenehm bei Aktfotos,
Ja, das
aber
stimmt natürlich.
gut. Das war sehr interessant. Und in der Zwischenzeit hat diese Ausstellung ist auch noch vollzogen worden, jetzt beim Internationalen Fotofestival in Zingst. Und von zwei Stereo-Gemeinschaften, eine USA und eine Europa, habe ich Anfragen gekriegt und die haben sich damit jetzt auseinandergesetzt oder wollen sich. Das ist gerade im Laufen.
Sehr cool. Hast du generell was gesagt, dass du arbeitest mit verschiedenen Leuten zusammen? Wie wichtig ist für dich als Fotograf, dass man mit einem Team arbeitet? Also ob es jetzt Visagisten, Retuscheure, Kreative im Allgemeinen sind, oder ist für dich früher oder heute immer quasi du die One-Man-Show gewesen?
Es schaut im Prinzip so aus. Ich nehme ein konkretes Beispiel. Ich habe 1993 eine Weltkampagne für Swatch gemacht, Swatch-Uhren. Und 1993 hat es Photoshop eigentlich noch nicht gegeben in der Form. Zumindest hat es noch keiner gehabt. In Österreich glaube ich nicht. Es hat damals die Paintbox in Wien gegeben und die haben mit einem amerikanischen System Ähnliches gemacht eben wie Photoshop. Ich glaube, Quantum haben die geheißen, aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Das könnte man noch recherchieren. Aber es war zum Beispiel folgende Aufgabe. Vertreten in der Schweiz habe ich den Auftrag an Land ziehen können, eine Weltkampagne für Swatch zu machen. Und die Idee der Aufgabe war so, in Zusammenarbeit mit einer Schweizer Agentur natürlich, dass eine Person gezeigt wird, in welcher Art und Weise dann auch immer. Und es wird dann über die Person drüber das Foto, ein Foto gelegt, beziehungsweise die Uhr quasi mit einmontiert. Sodass also die Armbanduhr quasi über den ganzen Körper drüber geht. Ja, im Bild dann. Und es ging dabei um 20 Sujets, Unterschiedlichster Art. Da waren zum Beispiel Mädchen drauf, das war total in Metall gekleidet. Andere Geschichte war ein Mann, der komplett als Neger quasi eingefärbt worden ist, schwarz geschminkt worden ist, bis auf seine Hände, die noch normal weiß geblieben sind. Dazu haben die jeweiligen Personen ganz bestimmte Frisuren gehabt oder bestimmte Hüte aufgehabt. Oder es ist der Hintergrund geändert worden in völlig anderer Art als Metallhintergrund, als bemalter Hintergrund, als was weiß ich, als Wascherhintergrund oder sonst irgendwas. Und dazu hat mein ganzes Team in dem großen Studio damals in Linz mitgearbeitet. Erstens mal natürlich als Hilfe und Assistenz. Zweitens aber wurden jeweils zu der jeweiligen Personenbeleuchtung natürlich auch sofort die Uhren fotografiert. Denn beim Zusammenmontieren müssen die ja vollkommen die gleiche Lichtsituation aufweisen. Sonst sieht man das sofort, dass das
Genau, ja.
montiert ist und das sollte natürlich wirken. Und ein zweiter Fotograf hat eben dann diese Uhren direkt mit demselben Licht abgeglichen und hat die fotografiert. Das Ganze wurde von der Paintbox dann zusammengemacht. Aber an freien Mitarbeitern waren dabei eine Modistin, die hat die Hüte gemacht, dann Hair, Make-up und so weiter. Wir haben die Kleider selber gemacht. Wir hatten also eine Schneiderin dabei und so weiter. Es waren insgesamt 12 freie Mitarbeiter involviert in diesen ganzen Job. Das war
Also,
ein Riesending und es war mit ein Grund, warum wir es gekriegt haben, dass wir in der Lage waren, das wirklich in einer so kurzen Zeit von einem Monat durchzuziehen. Und das war also wirklich eine gigantische Arbeit. Von der Vorbereitung her, und die Vorbereitung ist meistens das Allergrößte,
ja, bei sowas
bis
auf
man
jeden
es
Fall,
steht und so weiter, bis man
ja,
drauf druckt. Ja.
sehr cool.
Okay, das nur als Beispiel, wie man zusammenarbeiten kann und muss.
Also ist aus deiner Sicht eher ein Muss, dass man einfach sich im kreativen Umfeld verschiedene Partner sucht und mit denen dann auch wirklich tolle Ergebnisse macht, was man allein einfach nicht stemmen kann.
Sicher. Agenturen gehen natürlich auch wieder nach ihren Büchern, wenn sie dich sehen und glauben, dass das genau der richtige Weg ist, den sie sich vorstellen, dann wirst du kontaktiert und die wollen dann natürlich eine ganz bestimmte Sache, die sie gesehen haben, dann auch vollzogen haben. Nicht kopiert, sondern einfach eben in dieser Art und Weise. Außerdem ist es so, ich gebe den meisten jungen Fotografen den Rat, schaut euch gute Bilder an und versucht sie zu kopieren.
Da lernt man auf jeden
In
Fall
der Werbung ist es
extrem dazu,
zwar eine
ja.
sehr verpönte Angelegenheit, aber wenn man ernsthaft dahinter ist, kommt sowieso erstens was ganz anderes raus, weil man dann abweicht von dem Weg und dieser Weg, der war eigentlich nur der Anstoß und dann kommt wieder ein anderes Resultat raus. Direkt echtes Kopieren ist eine ziemlich anrüchige
Auf
Angelegenheit.
jeden Fall, auf jeden
Darum ist
Fall,
es
ja.
besser, mit der Idee zuerst heraus zu sein und kopiert zu werden, als
Das
umgekehrt.
auf jeden Fall, das stimmt, ja. Weil du es gerade angesprochen hast, so mit Paintbox und so, wie ist für die Bildbearbeitung früher wichtig gewesen und wie ist jetzt in der digitalen Zeit wichtig? Machst du was selber, loggerst das du aus?
Großartiges neues Register zur Fotografie, kann ich nur sagen. Denn dadurch kann man praktisch nachvollziehen, was früher in mühsamster Arbeit manches Mal im Detail gemacht worden ist. Aber es gibt so viel mehr Möglichkeiten durch die digitale Bearbeitung, dass es großartig ist. Also ich bin wirklich begeistert davon. Einziger Nachteil, man sitzt vor diesem verdammten Kasten
Das ist
Stunden um Stunden und die Stunden, die übersieht man.
ja, das stimmt auf jeden
Es
Fall.
kommt noch eins dazu. Früher, wenn man ein Tier abgeliefert hat, das vielleicht eine kleine Spur zu dunkel war, eine kleine Spur zu hell war, oder dass das Motiv schief im Rahmen drin gewesen ist. Okay, das hat dann der Lithograf hergerichtet. Es war nicht mehr Sache des Fotografen, der hat es abgeliefert und die Geschichte war erledigt. Jetzt ist es so, wenn ich das sehe, ich kann das nicht zuschauen. Ich kann das nicht anschauen, wenn das Bild nicht absolut perfekt ist, dann muss ich es bearbeiten. Und ich bearbeite es auch, und sonst kriegt es der Kunde nicht. Und das schafft die Stunden.
Ja, auf jeden Fall. Was machst du an Bearbeitungen? Was
Ja, was ich zuerst
konkret
gesagt
ist
habe,
so
dass ein
deine
bisschen hell, ein
Software?
bisschen dunkler ist, also einmal die Gradition und so weiter. Man kann die Farbe jetzt beeinflussen, man kann sie detailliert beeinflussen, man kann es gerade stellen, das ist eh ganz klar und so weiter und so fort. Und man kann also alle Fehler, die man sonst früher einfach in Kauf nehmen hat, mischen, ausgleichen.
Wie weit beeinflusst die oder hilft da die analoge Arbeit aus der Dunkelkammer, dass du quasi weißt, was man früher mit Chemie gemacht hat, kann man jetzt in Photoshop mit einer Kurve verändern? Hilft das oder ist das nett, dass man halt weiß, von was
Es
kommt?
ist bei manchen Sachen ist diese Erfahrung sehr, 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 sehr ertragreich. Absolut. Und speziell, wenn man zum Beispiel Farbe ausgearbeitet hat, dann kennt man den Einfluss der Filter oder den Einfluss von Farben und so weiter natürlich sehr genau. Und man tut sich da sicherlich leichter.
Ja, also ich merke es, weil du gerade gesagt hast, bei mir total so, wie es bei Nik Collection auch bei Photoshop-Geschichten sind, wo man halt zwar merkt, okay, das ist ein cooler Effekt, wenn man da das anwendet, aber man weiß irgendwie nicht,
Richtig.
von was kommt. So wie es bei dir ist, du weißt wahrscheinlich genau, das hat man früher in der Dunkelkammer mit der und der Technik gemacht und jetzt drücke ich da drauf und ziehe einen Regler und ich bin genau dort.
Genau, ja.
Okay,
Wenn
das ist
ich
cool.
früher in der Dunkelkammer Solarisationen gemacht habe, dann ist das jetzt ein Filter,
Ja, genau.
ja. Okay.
Genau.
Und noch dazu ein Filter, das man dann noch beeinflussen kann, ob es stärker oder schwächer wird und so weiter und so fort. Das ist großartig. Ich bin ganz begeistert davon,
Das glaube ich auf jeden Fall.
ja.
Also ich bin auch total, also für mich ist so, zur Fotografie gehört einfach die Bildbearbeitung mittlerweile dazu. Es heißt jetzt nicht, dass alles zu Tode retuschiert werden muss, aber man muss natürlich einfach wissen, was man für Möglichkeiten hat.
Dieses Risiko hat es früher auch schon gegeben.
Ja.
Ja, und zwar beim Porträt retuschieren. Ich habe zuerst gesagt, dass man negativ und positiv retuschiert hat. Und wenn man jetzt mal anfängt, in einem Gesicht das erste Wimmerl wegzuretuschieren, dann fällt da ein zweites auf und ein drittes und ein viertes und zum Schluss hast du einen
Ja,
Gipskopf.
auf jeden Fall.
Es ist hier in der digitalen ganz genauso.
Genau, ich meine, da sieht man aus meiner Erfahrung heraus, dass zurzeit so ein bisschen der Trend zum Glück wieder weggeht von dem Gipskopf oder zu Puppengesichtern, sage ich immer. Und es geht einfach immer mehr wieder weg, also immer weiter Richtung natürlich zurück, was ich eigentlich sehr positiv sehe.
Absolut, ja. Es ist auch der Trend insgesamt zur Natürlichkeit und das
Genau.
gefällt mir sehr, sehr gut, ja. Und es ist eine Modesache.
Genau, definitiv. Wie wichtig ist für dich immer die Weiter- und Ausbildung gewesen, beziehungsweise was machst du jetzt nur, dass du weiterbildest?
Also erstens einmal, Ausbildung ist immer wichtig, ganz klar. Und was jetzt ist, automatisch dadurch, dass man sich interessiert, wenn es was Neues gibt und man liest darüber, das macht einen neugierig und man probiert es aus. Das ist so Learning by Doing.
Also du bist immer neugierig und probierst natürlich immer die neuen Sachen aus, wahrscheinlich, oder?
Ja,
Ja.
ja. Und man lernt immer wieder was dazu und was Neues dazu. Wie zum Beispiel, ich wäre schon gescheiter gewesen, vor ein paar Monaten hätte ich diese 4x5 Meter großen Vergrößerungen mit zum Beispiel Perfect Resize gemacht.
Von On-One-Software, glaube ich, oder?
Von On-One, genau.
Genau, ja, das stimmt.
Wäre noch schöner gewesen.
Ja. Ja, fürs nächste Mal
Trotzdem
dann.
okay, aber
Ja.
man lernt nicht aus. Ja.
Ja, definitiv.
Schon wieder was Neues. Ja.
Ja.
Ich habe es in der Zwischenzeit angewendet.
Ah, brav. du bist ja in Linz Leiter von der AAP. Wie gefällt dir der
Gewesen.
Zugang? Oder warst Leiter der AAP? Wie gefällt dir da der Zugang, dass das Weiterbildungskonzept an sich?
Hat mir sehr gut gefallen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil man eben im Rahmen des Wifi da Unterrichtende zuziehen kann, die wirklich was von ihrem Fach verstehen. Und wer interessiert ist, und es kommt immer wieder darauf an, ob Leute grundsätzlich interessiert sind an einer Ausbildung, wer interessiert ist, kann also sehr viel profitieren.
Und wie merkst du, dass man quasi wieder den Bogen nach Amerika, wo sie selber zahlen müssen, dass man da den Bogen zurückspannt, wo es in Amerika eben die Investition wirklich spürbar ist mit den, sagen wir mal, $15.000 so im Schnitt. Wie merkst du, dass jetzt die Kursteilnehmer von der AAP Interesse zeigen, weil sie wirklich Geld auf den Tisch legen, als wenn es jetzt irgendwie ein
Sicher,
Schulden ist?
das ist sicherlich ein Mieteranreiz, das bin ich überzeugt davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so hundertprozentig der Auffassung, dass man auch Studien im Allgemeinen bei uns wie selbstverständlich gratis kriegt. Ich bin da nicht hundertprozentig dieser Auffassung.
Na, es
Sondern
ist, ich merke es auch, wenn man wirklich zahlen muss für die Sache, dann ist man einfach viel mehr dahinter und weiß auch, warum man da ist. Ja.
man kann durchaus sozial minder Gestellte stützen, staatlich aus. Aber grundsätzlich das Ganze nur gratis hinzutun, da bin ich nicht der Meinung.
Finde ich eigentlich auch nicht richtig, ja. Also
Okay.
ich merke es, ich sage, ich merke es in meinen Kursen eben auch, wenn jetzt wirklich wer im Einzeltraining da sitzt und er wirklich Geld zahlt, dass er bei mir sein kann, ist das ein ganz, ganz ein anderer Anspruch oder Ansporn, als wenn jetzt ja irgendwer halt einen Kurs zahlt kriegt und halt drinnen sitzt und halt mitmacht, so weil ja, bin ich halt da und genau.
Ist richtig, ja.
Ja. Cool. Da habe ich noch einen Punkt, stell so Vorbilder. Was waren für die Vorbilder oder hast du Vorbilder gehabt oder ist, wo holst du da Inspiration im Allgemeinen her?
Weiß nicht. Grundsätzlich die Inspiration, die kommt
Mhm. Cool.
einfach. Aber natürlich hilft das eine ganze Menge, wenn man sie Bücher anderer Fotografen anschaut. Natürlich als Werbemann schaue ich in erster Linie auch, was in der Werbung geschieht und so weiter. Und mich faszinieren Sachen, die manches Mal einfach total einfach sind, puristisch sind. Und aber so einen Tick drinnen haben, dass sie einfach witzig sind oder dass sie irgendwas Besonderes darstellen. Oder dass sie eine Aussage treffen, die einfach super ist, die sofort mit einem Wort zu erfassen ist oder mit einem Blick zu erfassen ist und die aber im Prinzip gar nicht kompliziert sind. Ich bin aber, was das Licht anbelangt, etc., bin ich eher ein fauler Hund. Ja, denn ich schaue mir was an und ich stelle mir was vor, wie ich das Licht haben möchte. Und was Licht anbelangt, wir leben in einer Welt, in der die Sonne das Dominierende ist. Also er muss irgendwo mal im allgemeinen Fall ja, einmal ein Licht von irgendwo herkommen. Und das ist einfach das Hauptlicht. Natürlich, im Kunstlichtbereich gibt es Beleuchtung von A bis Z, das ist ganz klar. Und das kann man immer wieder variieren, das ist klar. Und es gibt keine Regel dafür, welches Licht oder welche Beleuchtung man einsetzen kann oder soll oder muss und so weiter. Das sind blöde Regeln, ja. Aber ich bin da eher auf der einfachen Seite.
Also weniger ist mehr sozusagen.
Sozusagen.
Genau. Also so ein konkretes Vorbild, das sagst, der Fotograf
Ja, mein Gott,
ist.
es gibt irrsinnig gute Fotografen und je nach Ort und je nach Sparte der Fotografie gibt es da den Irving Penn oder den Man Ray oder den Sam Haskins oder den Goldsworthy oder den Herb Ritts und was der Teufel da
Die
tanzt.
ganz, ganz Großen,
Aber wenn es um Ideen geht, man soll sich auch andere bildende Künstler anschauen, zum Beispiel Magritte oder solche Leute, die ganz eigenartige Auffassungen haben. Und da kann man speziell jetzt eben in der digitalen Fotografie noch viel mehr machen, als man früher machen hat können.
Definitiv,
Also richtig zaubern, ja.
ja,
Eines
definitiv.
möchte ich auch noch sagen, journalistische Fotografie ist eine der wichtigsten eigentlich insgesamt. Die haben den Puls an der Zeit und wenn man sie anschaut, was wirklich übrig geblieben ist von den alten ehrwürdigen Fotografen aller Zeiten, so kommt der größere Prozentsatz auf jene, die mehr oder weniger journalistisch tätig waren. Andere Fotografen wiederum, die in der Mode waren, die auch schon ins Journalistische geht, aber doch Mode und ich würde sagen, es gibt zwei verschiedene Sorten. Das eine ist das kreativ Schaffende, wo einer irgendwas bildet und das dann fotografiert. Das ist die eine Geschichte. Wenn ich mir da anschaue, was man sieht, dann Horst P. Horst als Modefotograf, großartig. Oder auch den Newton und so weiter und so fort. Da gibt es großartige Leute. Ja. Und das zweite ist eben einer wie der Erich Lessing oder was weiß ich, wie der. Zweite Mal rein. Naja, so war auf jeden Fall einer der bekanntesten Fotografen, die einfach die Wahrnehmung ergreifen und festhalten. Was weiß ich, wie zum Beispiel der Gerhard Sokol, ja, oder der Elliot oder auch der Rute. Mir gefallen diese Leute irrsinnig gut, die sind irrsinnig auf Draht. Die erkennen eine Situation und halten sie fest. Ja. Wunderschön, traumhaft schön. Auch das ist eine Art der Gestaltung und der Kreativität. Und
Ist für die wichtig gewesen oder generell wichtig, dass man in einem oder dem anderen Feld ist, oder sollte man eher beides machen und es befruchtet sich dann beides?
ich glaube, wenn man nur eines macht, ununterbrochen macht, kann man es jetzt zwar zu einer Spitze hochfotografieren, also
Ja.
wirklich der Spezialist auf diesem Gebiet ist. Aber das ist sehr, sehr selten. Aber das ist wieder Mentalitätssache. Ich versuche immer wieder was Neues zu finden, immer wieder was Neues zu suchen. Darum bin ich jetzt da wiederum auf diese 3D-Fotografie. Man versucht immer wieder was Neues auszuprobieren, computermäßig, digital und so weiter. Man sieht dann immer wieder was und wird wieder auf was Neues gestoßen. Und okay, das habe ich als das große Plus in der Werbefotografie gesehen. In der Werbefotografie kommt man praktisch mit jeder Art der Fotografie in Berührung. Es geht quer durch den ganzen Garten. Und es ist von der Personenaufnahme bis zum Stillleben, es geht von der Operationsaufnahme bis zur Architektur, von der Lebensmittelaufnahme bis zur Unterwasserfotografie, was weiß ich. Je nach Aufgabe und je nach Geschichte wird man einfach herangezogen zu allem.
Man muss die Probleme einfach lösen, oder?
Ja,
Ja.
und das ist das Interessante, finde ich. Ja. Andererseits muss ich auch sagen, der größte Teil der Fotografen sind Porträtfotografen. Und dieser Berufszweig wird meistens unterschätzt. Und zwar unterschätzt, was seine Wichtigkeit anbelangt. Es ist nicht so arg wichtig, das Bauchspiegel zu machen und so weiter und so fort. Oder meinetwegen auch die Hochzeitsfotografie oder sonst irgendwas. Aber man unterschätzt auch das Bauchbild. Denn auch der Porträtfotograf sollte sich immer wieder vor Augen halten. Vielleicht ist das das letzte Foto, das der Mensch hat in seinem Leben. Vielleicht ist er am nächsten Tag tot. Und dann greift man auf das letzte verfügbare Bild zurück und das sollte ja eine schöne Erinnerung werden. Und diese Erinnerung, es ist nichts anderes als deine Erinnerung, die du normalerweise im Kopf trägst, wirklich also bildhaft festzuhalten. Und das Bild und das speziell gedruckte Bild ist einfach das Wichtigste insgesamt. Es schafft, man sagt, ein Mensch, wenn er gestorben ist, lebt so lange, als man sich an ihn erinnert. Und was ist die stärkste Erinnerungskraft, wie der Mensch war? Ich meine, er ist ja nicht mehr als Fleisch und Blut, aber immerhin, er sieht, wie er gelebt hat, wie er sich gegeben hat. Aber wenn er noch so gezwungen reinschaut, einfach weiß, es ist er.
Genau.
Und so gesehen ist also die Fotografie eigentlich schon ein sehr lebenserhaltender Ort des Lebens nachher.
Oh ja. Sehr cool, ja, das stimmt. Vielleicht noch ein paar Infos zu dir als Person. Wo kann man Bilder von dir sehen? Wo gibt es Ausstellungen? Sag einfach ein wenig was dazu.
Ja, also ich muss sagen, ich habe natürlich eine Webseite, aber ich muss sagen, das ist eines meiner großen Schwachseiten, dass ich kaum was verändere. Ich bin also da sehr, sehr inaktiv und man sollte dafür aktiver werden. Ich habe zwar jetzt zur Ausstellung einige Facebook-Aktivitäten, aber ich muss der Wahrheit die Ehre lassen, das hat meine Tochter in der Hand. Aber das wäre sicherlich ein Weg, den man aktiver beschreiten sollte.
Heutzutage sowieso, ja.
Ausstellungen sind sicherlich ein sehr, sehr guter Weg. Aber wie es eben so ist, es gibt jetzt schon einfach zu viele Ausstellungen. Und das ist das große Problem. Und das war ja auch eins der Herausforderungen, wie eben das Angebot gekriegt habe, in Wien in dieser Fabrikshalle auszustellen, was mache, das sie unterscheidet von anderen. Und da sollte man sich schon den Kopf drüber zerbrechen, denn Wege und Möglichkeiten gibt es viele. Aber es war halt schon fast alles da. Und das ist die Schwierigkeit dabei, ja. Aber trotz alledem, es ist PR, also die Public Relations Seite ist sehr, sehr wichtig. Ich habe leider Gottes einen Fehler gemacht bei meiner Ausstellung in Wien, die wirklich einzigartig war und die bisher meine größte Ausstellung war. Weil sie die größte Ausstellung war, habe ich mir gedacht, ich leiste mir diesmal den Umstand, dass ich eine PR-Agentur beauftrage, die Pressekontakte zu pflegen. Rauskommen ist leider das Gegenteil. Einzig die Kontakte, die ich selber aktiviert habe. Das war das regionale Fernsehen in Wien, das dann auch einmal in Oberösterreich gezeigt worden ist. Auch der Bericht im Standard und auch der Zeitungsbericht in den Nachrichten da, sowohl und auch in den Magazinen Print und Publishing und zum Beispiel in Flash und Ähnlichem. Das habe ich selber inszeniert. Und von dieser sogenannten professionellen PR-Agentur ist ein einziger Fünfzeiler in einer Beilage des Kurier erschienen und das noch dazu in der Freizeitbeilage, wobei meine Ausstellung Samstag, Sonntag nicht besuchbar
Okay, gut, das war dann eher nicht so glorreich,
Das war also ein Griff daneben. Okay,
ja.
kann passieren.
Kann passieren, das stimmt.
Aber es gibt auch gute PR-Agenturen.
Ja, genau, das ist also von dem gehen wir auf jeden Fall mal aus, ja.
Und von der Voraussetzung bin ich ja schließlich ausgegangen.
Definitiv, definitiv, ja. Na
Okay.
cool. Irgendein abschließendes Wort für die jungen Fotografen?
Ja, ich würde sagen, nicht die Freude verlieren. Eine der ärgsten Schwierigkeiten des Fotografen ist, dass er investieren muss. Wobei die große Gefahr ist, dass er zu viel investiert. Denn wenn was Neues rauskommt, das so verlockend und so faszinierend ist, dann muss man das einfach haben.
Ja.
Und auch wenn man es nur einmal im Jahr benutzt.
Wenn überhaupt,
Das ist die
ja.
große Gefahr.
Ja.
Aber man muss leider investieren und das Investieren geht auch weiter. Ich habe mir gedacht, in der digitalen Fotografie wird es viel einfacher sein. Nein.
Nein.
Es gibt immer mehr und es gibt immer Größeres und man muss immer mehr investieren in Computer, in Auflösungen, in Kameras und was der Teufel was alles. Aber dennoch, das Wichtigste in unserem Beruf, das ist die Freude. Und wer die Freude dazu hat und das auch erkennt und sich daran freuen kann, dann ist das eigentlich wirklich lebenserfüllend. Denn wenn man sich vorstellt, gut, ich bin theoretisch in Pension, ja, obwohl ich noch immer gemeldet bin, ja,
Ja, man kennt es dann nicht an, dass du jetzt in Pension warst.
das Finanzamt ist immer noch vorhanden. Ich kann noch weiterarbeiten. Ich meine das jetzt nicht vom Körperlichen her, das sind einfach natürliche Grenzen, die nicht jeder nachvollziehen kann. Aber ich kann noch arbeiten im Vergleich zu solchen Leuten, wie zum Beispiel mein Nachbar, der Zahnarzt ist, und der geht jetzt in Pension oder ist in Pension gegangen. Der kann sich nicht einen Zahnarztstuhl und einen Bohrer einfach nur so zum Hobby in den Keller stellen. Das geht nicht, ja. Aber bei uns ist das eigentlich endemisch und es gibt genug Fotografen, wenn sie gute Fotografen sind, fast immer, oder sehr bekannte Fotografen, die einfach gearbeitet haben, bis endlich nicht mehr gegangen ist, bis sie umgefallen sind. Ja. Erich Lessing ist großes österreichisches Beispiel, ja. Weit über 90, ich glaube 92 wäre er oder so, irgendwas, immer noch aktiv. Und es ist nicht einmal so, und es betrifft eigentlich alle, die irgendwie künstlerisch tätig oder kreativ tätig sind. Ich war befreundet mit der Maria Lasnik bis 94. Sie hat sich mit 92 noch beklagt, hat gesagt, ja, ich war immer so ein Spätzünder, jetzt bin ich 92. Wissen Sie, das ist schon eine große Anstrengung. Aber es macht einfach schön. Es ist einfach schön und man hört nicht auf. Man ist fasziniert, man ist addicted, man ist also wirklich man ist drin, man kann nicht raus.
Cool.
Und das wünsche ich eigentlich den jungen Fotografen, das zu erkennen und nicht aufzugeben. Aber wenn man heutzutage auch noch mit der finanziellen und wirtschaftlichen Seite kämpft, denn es ist ja jeder Fotograf oder jeder, der will, kann sich halt Fotograf nennen. Es ist ja ein freier Beruf geworden, ja. Und gerade da trennen sich dann die Spreu vom Weizen. Aber es ist natürlich auch wieder die Sache, dass es da viele gibt, die das ausnützen, die wirklich nicht so gut sind, aber dafür den Preis kaputt machen. Also die wirtschaftliche Seite ist natürlich auch ein
Ist
großes
zurzeit
Problem.
wirklich schwierig geworden, ja, das stimmt.
Darum ist da das einzige Schlupfloch dagegen, dass man gut wird. Dass man sie durchsetzt, dass man Qualität durchsetzt und dass man eben, denn es ist so, die Kunden kommen schon langsam auch drauf, dass es einfach einer gewissen Qualität bedarf, um sich auch selber darzustellen. Es nutzt nichts. Und man kann das nicht so einfach so aus dem Handgelenk heraus. Sicher, es hat manche Quereinsteiger gegeben, ja. Man, die Elfi Semodan ist auch mehr oder weniger als Quereinsteiger da reinkommen, ja. Großartige Fotografin, ja. Wenn du das Talent hast und auch die Gabe hast, anzuschauen und was zu finden und das zum liebevollen Beruf zu erklären, dann kann man das durchaus durchführen, ja. Aber das ist selten. Die meisten, die einfach so anfangen zu knipsen, glauben also, sie sind schon die Weltmeister. Ja.
Ja,
Aber
man
irgendwann
sieht sehr
stoßen sie an
schnell,
den
ja.
Grenzen.
Ja, das stimmt.
Tja,
Gut, dann Horst,
das
besten
war
Dank.
ich. Viel Glück, viel Spaß und danke fürs Gespräch.
Passt, ich sage auch danke
Ciao,
und
Martin.
ciao, Horst.
Ciao.